Bestimmt hat jeder mal das erlebt. Dir wurde was Wichtiges mitgeteilt und es wurde dir immer wieder mitgeteilt. In der Schule, vom Lehrer, in der Ausbildung, im Beruf, im Studium. Und nach ein paar Monaten hast du es vergessen. Alle rechnen damit, dass du es weißt, aber du hast es vergessen. Alle rechnen damit, dass du es machst, aber du hast es vergessen. So eine ähnliche Situation haben wir am Auferstehungstag gehabt, damals, als Jesus auferstanden ist. Wir haben heute das ausreichend durch Lieder, durch das, was Timo gesagt hat, durch alles, was wir gehört haben, haben wir ausreichend über die Auferstehung gehört. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und ich möchte heute gerne, dass wir mal hineinschauen, was passierte denn direkt danach, als Jesus auferstanden ist? Wie reagierten denn die Leute, die es wissen sollten, dass er auferstehen wird? Lukas beschreibt in dem Kapitel, das wir heute gelesen haben, in seinem Bericht die Auferstehung und danach, nach der Auferstehung, drei Begegnungen, die Jesus hatte mit seinen Nachfolgern. Und die drei Begegnungen, die er hatte, sind so typisch und bildlich für die ganze Menschheit heute oder vielleicht auch für uns Christen. Schrittweise versucht Jesus, nachdem er lebt, auferstanden ist, seine eigenen Leute davon zu überzeugen, dass er tatsächlich lebt. Und sie spiegeln so ein bisschen auch vielleicht unsere Einstellung wider, die wir haben heute noch. Da gibt es diese drei Gruppen in Lukas Kapitel 24. Ich werde das ganze Kapitel nicht lesen, so viel Zeit habt ihr ja nicht, sondern einfach nur Auszüge aus dem 21. Kapitel in Lukas. Einiges wurde uns ja schon gelesen daraus. Da gibt es die drei Gruppen. Wir haben ja die Auferstehungsgeschichte schon einige Male gehört und immer wieder gehört. Wir können uns sicherlich gut daran erinnern, an diese Gruppen, die dann mit Jesus direkt nach seiner Auferstehung in Berührung kamen. Zunächst sind es die Frauen, die zum Grabe kamen. Ich würde sie als die Treuen bezeichnen. Ne? Dann waren die Emmaus-Jünger, die Enttäuschten, würde ich sie bezeichnen, die eigentlich eine andere Erwartung hatten und dann von Jesus anders belehrt wurden. Und als dritte Gruppe gibt es dann die Orientierungslosen. Die Jünger und viel mehr Nachfolger, vielleicht 120 Leute, saßen irgendwo in einem Saal, in einem Raum zusammen und hatten Angst, steht da. Und diese drei Gruppen wollen wir uns mal genauer anschauen, wie sie auf die Auferstehung Jesu reagiert haben und was Jesus eigentlich von ihnen erwartet hatte, weil er seine Auferstehung im Voraus schon einige Male angekündigt hatte, dass es so passieren wird. In Lukas 24, Vers 1 heißt es, da sind ja die Frauen am Grab. Am ersten Tag der Woche, ganz in der Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, und gingen zur Felsengruft. Die Frauen verhielten sich genau so, wie sie es gewohnt waren, wenn jemand stirbt. Nach ein paar Tagen, nicht am Sabbat, geht man dann zu dem Toten und salbt ihn. Salben ist einfach ein anderes Wort, man schmiert ihn mit Öl ein, gut riechenden Ölen. Das war üblich. Man nannte das damals auch mit anderen Worten, es war Leichenkosmetik. Und das taten sie nicht am Sabbat, weil das ihre Vorschriften, die jüdische Vorschriften nicht erlaubten, sondern sie taten das eben bewusst einen Tag nach dem Sabbat. Sie taten das, was in ihrer Gewohnheit war, was üblich war. Obwohl sie mit Jesus lange mitgegangen waren, Jesus sie belehrt hatte. Vielleicht waren auch diese Frauen 3 Jahre mit Jesus zusammen, haben immer wieder alles gehört, was Jesus angekündigt hatte, was Jesus gesagt hatte. Jetzt, als er tot ist, scheint es so, als ob nun auch alles vorbei ist. Als ob sie sich nicht erinnern, nicht nur als ob, sondern sie erinnern sich nicht daran, dass Jesus die Auferstehung angekündigt hatte. Und dann treffen sie einen Engel am Grab und er sagt ihnen: Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde. Und dann heißt es in Vers 8, da erinnerten sie sich an seine Worte. Die Auferstehung wurde vorhergesagt, aber sie ist aus ihren Erinnerungen verschwunden gewesen. Sie taten nur das, was üblich war, das, was sie gewohnt waren. Und scheinbar war das auch so, dass mit dem Tod Jesus auch die Hoffnung auf eine Ewigkeit, auf ein Leben nach dem Tod auch bei diesen Frauen verschwunden war. Sie waren nur noch fokussiert auf das, was muss, was getan werden muss, nach ihren Traditionen und Gewohnheiten, die sie damals hatten. Aber es gab andere, die sich sehr gut daran erinnerten, dass Jesus gesagt hatte, dass er von den Toten auferstehen wird. Die Pharisäer, nachdem Jesus gestorben war, kamen zu Pilatus und sagten dann, das lesen wir in Matthäus 27, Vers 63, Herr, wir haben uns erinnert, sagten die Pharisäer, dass jener Verführer sagte, und mit Verführer meinten sie Jesus, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. Die Gegner Jesu, die ihn nicht befürworteten, die gegen ihn waren, gegen seine Lehre und seine Aussagen, die er gemacht hatte, die haben sich daran erinnert. Aber die Nachfolger, die Frauen, die dann ans Grab gingen, um ihre Gewohnheiten auszurichten, sie erinnerten sich nicht daran, dass Jesus gesagt hatte, dass er auferstehen wird. Ich weiß, das ist etwas kritisch, wie ich das jetzt mache. Ich hinterfrage diese Personen, die es vielleicht gut gemeint haben, mit ihrer Gewohnheit den Leichnam jetzt zu salben. Aber das Entscheidende, wofür Jesus gekommen war auf diese Welt, das Entscheidende, dass er auferstehen wird, dass er den Tod besiegen wird, das war völlig aus ihren Gedanken verschwunden gewesen. Die Gegner rechteten damit, dass Jesus aufersteht. Die Nachfolger hatten es vergessen. Und dann heißt es noch, als sie ans Grab gekommen sind und den Engel gesehen haben, da bekamen sie Angst und Furcht, heißt es in Vers 5. Angst und Furcht, weil sie plötzlich auf dem Friedhof jemanden sehen, der lebt. Normalerweise erwartet man auf dem Friedhof einfach nur Gräber und die toten Menschen unter der Erde. Sie erwarten nicht, dass Jesus oder irgendetwas Lebendiges da am Grab sein wird. Und sie sind sehr verwundert über das, was sie da erwarten. Und das spricht noch einmal dafür, dass alles, was Jesus gesagt hatte über die Auferstehung und das Leben nach dem Tod und über die Zukunft, irgendwie bei den Menschen wegradiert war. Sie kamen aus dem näheren Bekanntenkreis von Jesus. Sie waren fromme Juden, waren eventuell jahrelang mit Jesus unterwegs. Aber das geplante Heilshandeln Gottes, dass es eine Auferstehung geben wird, etwas Übernatürliches geschehen wird in baldiger Zukunft. Jesus hat das immer wieder vorausgesagt, damit rechneten sie nicht. Und sie, durch das, was sie taten, haben sie sicherlich ihre Liebe zu Jesus ausgedrückt. Sie haben ihn damit bestimmt ehren wollen und alles tun wollen, was so richtig ist, was man so tut in der Situation. Aber das Eigentliche war nicht da. Das Eigentliche haben sie nicht berücksichtigt. Und da ist so wohltuend die Worte, die der Engel gesagt hatte, als dann die Frauen diesem Engel begegneten. Da sagte der Engel, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Der Engel trifft mit seiner Aussage genau auf den Punkt, genau das Problem. Ihr tut etwas, was ihr sonst an den Toten tut. Ihr rechnet gar nicht damit, dass dieser Jesus lebt, so wie er es vorausgesagt hatte. Das ist genauso, als wenn wir zum Bäcker fahren, um unser Auto reparieren zu lassen. Oder baden wollen, aber trocken bleiben wollen. Genauso widersprüchlich war das auch im Leben von diesen Frauen gewesen. Ich weiß, man in der Tradition, wir lesen, haben in der Vergangenheit immer wieder von diesen Frauen gelesen und so und waren immer berührt von dem, dass sie wirklich zu Jesus gegangen sind, ans Grab und so weiter. Aber manchmal kann man auch einen anderen Blick drauf werfen, was da wirklich geschehen ist. Und das wiederholt sich ja immer wieder in Kapitel 21, dass eigentlich die Menschen es gut meinten, gute Vorsätze hatten, Gutes tun wollten, sich an alles gehalten haben, was Gewohnheit war, aber an dem Richtigen vorbeigegangen sind. An der eigentlichen Tatsache, was da wirklich passieren sollte, diese eigentliche Tatsache hatten sie nicht im Sinn gehabt. Und ich vergleiche das vielleicht auch heute mit unserer Zeit. Und ich möchte mich da selbst hineinnehmen, dass wir so vieles richtig machen in unserem Leben, als Christen vielleicht auch. Alles stimmt. Wir halten uns an alle Traditionen und Gewohnheiten, die wir so anerzogen bekommen haben in der Vergangenheit. Aber manchmal haben wir den Eindruck, oder habe ich den Eindruck, bei mir selbst und bei vielen anderen auch, dass wir gehen an dem Eigentlichen vorbei. Dass es eine Auferstehung geben wird, dass der Tod besiegt ist und dass das Leben hier nicht alles ist, sondern dass es eine Ewigkeit gibt und für die Ewigkeit bereiten wir uns vor. Das scheint uns gerade in der westlichen Welt irgendwie aus den Augen zu geraten. Wir leben für uns. Und genauso wie die Frauen, sie wollten ja das Beste tun. Sie hatten keine bösen Absichten. Sie hatten nur gute Absichten. Sie wollten auch nie sündigen, nie was Falsches machen in ihrem Leben. Das glaube ich ganz fest. Und trotzdem war ihr Leben fixiert auf das, was muss jetzt getan werden, wenn einer gestorben ist. Und dann haben wir da noch eine zweite Gruppe, die wir in dem 21. Kapitel vorgestellt bekommen. Das sind die Emmaus-Jünger. Jesus ist begraben worden, Jesus ist tot. Und wir erkennen aus dem Zusammenhang, dass es schon Jünger waren, die zwar nicht zu den 12 Aposteln wahrscheinlich gehörten, aber auch intensive Nachfolger Jesu Christi gewesen sind. Die haben viel erlebt mit Jesus Christus, sind immer wahrscheinlich mitgegangen oder häufig dabei gewesen. Und sie waren auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, so ungefähr 9 bis 11 Kilometer mussten sie wandern. Offensichtlich frustriert, enttäuscht von den Ereignissen, die da in den letzten Tagen geschehen waren. Vermutlich waren sie unterwegs nach Hause. Es ist vorbei mit diesem Jesus. Wir sind so lange hinter ihm hergelaufen, haben ihm zugehört. Jetzt ist er tot, aus und vorbei. Ein typisches Denken auch für unsere heutige Zeit. Mit dem Tod ist alles vorbei. Das, was dieser Jesus da versprochen hat, was wir von ihm erwartet haben, alles ist nicht eingetreten. Da heißt es auch in Vers 21, dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Sie haben Erwartungen gehabt an Jesus, dass er ein politisches Reich aufbaut zu der damaligen Zeit in Israel. Dass er sie befreit von den Römern. Und sie vermischten praktisch den Glauben, den Jesus gebracht hatte, an die Ewigkeit, vermischt mit dem, was sie erwartet haben, dass Jesus hier auf dieser Welt für sie tut. Sie dachten nicht an den inneren Menschen, an den geistlichen Menschen, der einmal in der Zukunft bei Jesus sein wird, wenn er vom Neuen geboren wird, sondern sie dachten einfach materiell. An die Erfüllung diesseits. An Verheißungen, die sie immer wieder nur auf diesseits angewandt haben, aber nicht ans Jenseits. Sie wollten unabhängig sein. Sie wollten Freiheit haben, politische Freiheit haben. Sie wollten einfach ihr eigener Herr sein auf dem Land, in dem sie lebten. Was tut Jesus in diesem Fall? Auf dem Weg, als sie unterwegs sind, erklärt er ihnen noch einmal, weil er das bestimmt schon vorher einige Male gemacht hatte, er erklärt ihnen noch einmal, was eigentlich die alttestamentlichen Propheten vorausgesagt haben. Dass nämlich Christus leiden muss. Vers 25 heißt es, O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Die alttestamentlichen Propheten sprachen nicht von der Erfüllung, dass Israel hier auf dieser Welt wieder ein Reich wird, sondern die alttestamentlichen Propheten sprachen davon, dass es ein geistliches Reich geben wird und dass es eine Auferstehung geben wird und dass alle, die Jesus Christus anerkennen als ihren persönlichen Erretter, zu diesem geistlichen Reich gehören, das nicht materiell ist, das nicht sichtbar sein wird. im Gegensatz zu dem, was die Jünger, die zwei, da erwartet haben. Und hier sehen wir in diesem Vers, dass Glaube an Jesus Christus, wirklich verstehen, was Glaube bedeutet, dafür brauchen wir ein gutes Schriftverständnis. Wir müssen die Bibel richtig verstehen, sonst versuchen wir bestimmte Auszüge aus der Bibel auf unsere heutige Zeit, auf meine persönliche Situation anzuwenden, wo aber die Propheten, die eigentlichen Autoren es auf die Zukunft und auf die Ewigkeit angewandt haben. Glaube, richtiger Glaube an Jesus hat immer was damit zu tun, dass wir die Schrift richtig verstehen. Deswegen gehört zu einem Christen, damals wie heute, dass er, sobald er gläubig wird, hoffentlich auch vorher, sich mit der Schrift auseinandersetzt, mit der Bibel auseinandersetzt. Das gehört dazu, um eben nicht zu falschen Schlussfolgerungen zu kommen in unserem Glaubensleben. Wir erwarten, oder sie erwarteten damals, materiellen Segen, obwohl Jesus geistlichen Segen vorausgesagt hat. Sie erwarteten die Erfüllung noch zu ihren Lebzeiten, obwohl Jesus über die Zukunft geredet hatte. Und damit war alles, was mit Auferstehung zu tun hat, völlig aus ihrem Bewusstsein verschwunden. Die Ewigkeit war nicht in ihren Köpfen. Das ist die zweite Gruppe. Und dann erscheint Jesus nochmal einer dritten Gruppe. Und ich habe sie die Orientierungslosen genannt. In Vers 36 in Kapitel 21 im Lukas heißt es, während sie noch erzählten, also sie waren schon dabei mit ihren Sinnen, was da alles passiert war, gerade bei der Auferstehung und davor. Während sie noch erzählten, stand der Herr plötzlich selbst in ihrer Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Doch sie erschraken sehr und bekamen Angst, weil sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken, sagte Jesus zu ihnen. Warum kommen euch solche Gedanken? Sagte Jesus. Die Jünger, die am nächsten bei Jesus waren, die 3 Jahre, solange Jesus auf dieser Welt war, diese Jünger sind plötzlich erschrocken, als er wieder auftaucht, nachdem er gestorben war. Es ist nicht schwer, in diesen Berichten, die wir lesen in Lukas 21, herauszulesen, dass sie eine gewisse Enttäuschung hatten, dass sie auch frustriert waren und vor allen Dingen, dass sie orientierungslos waren. Was passiert Jesus? Was passiert jetzt? Jesus ist nicht mehr da. Unser Führer, unser Leiter ist verschwunden. Das ist vielleicht genauso zu vergleichen, als wenn einer von den Ehepaaren einfach stirbt und plötzlich der Partner nicht mehr da ist. Es ist ein Verlusterlebnis. Jemand, an dem man sich orientiert hat, mit dem man sein Leben gestaltet hat, ist plötzlich nicht mehr da. Man wird orientierungslos. Oder wenn ein bestimmter Führer, Leiter, der immer wieder eine Gruppe angeführt hat, angesagt hat, was dran ist, plötzlich fehlt, nicht mehr da ist. Man wusste nicht, man weiß nicht mehr, wie geht es jetzt weiter. Und mit diesem Verlust mussten jetzt auch die Jünger erst einmal fertig werden. Jesus ist tot. Merken wir, da ist kein Bewusstsein, dass Jesus auferstehen wird. Da ist Angst plötzlich, als eine Erscheinung da ist, weil Jesus plötzlich nicht einfach an der Tür geklopft hatte und dann sagte, hallo, ich bin Jesus, bin wieder auferstanden, sondern er war plötzlich irgendwie durch die Wände da, weil er einen übernatürlichen Leib hatte und er stand plötzlich da und sagte, was seid ihr für Jünger? Warum glaubt ihr nicht, dass ich auferstanden bin? Nein, das sagte er nicht, sondern er sagte, Friede mit euch. In einer Situation, wo ihr Angst habt, wo ihr einfach empfindet, dass etwas fehlt in eurem Umfeld, da sagt er, Friede mit euch. In einer Situation, wo sie frustriert sind, enttäuscht sind, sagt Jesus, Friede mit euch, als der, der auferstanden ist. Die Tatsache der Auferstehung wird ihnen jetzt ganz neu bewusst gemacht. Und er tut das interessanterweise bei seinen Jüngern ganz genau und ganz offensichtlich. Er zeigt ihnen seine Wunden, um sie zu überzeugen, er ist tatsächlich der Jesus, der vor einigen Tagen gekreuzigt wurde, begraben wurde und jetzt lebt. Und dann bereiteten sie etwas Essen und er isst davon. Nicht, weil er Hunger hatte, weil er essen musste. Er hatte einen übernatürlichen Leib. Er brauchte keine Ernährung mehr in unserem Sinne. Aber er aß mit ihnen, um ihnen deutlich zu machen, ich bin tatsächlich jetzt lebendig. Ich bin da. Das, was ich verheißen habe, das, was ich vorhergesagt habe, das geschieht nun jetzt. Es ist wirklich vollbracht im Sinne des Wortes. Und sie mussten von Jesus überführt werden, dass er tatsächlich auferstanden ist. Diese drei Gruppen, die wir gerade gesehen haben, sie haben eins gemeinsam. Sie rechneten nicht mit dem, was Jesus vorausgesagt hatte. Sie rechneten nicht mit dem, dass Jesus auferstehen wird. Dann ist die Frage für uns jetzt heute, zu welcher Gruppe gehöre ich? Die Gruppen haben ja alle eine gewisse Ähnlichkeit. Sie waren alle bei Jesus, mit Jesus unterwegs. Vielleicht gehörst du zu der ersten Gruppe, die alles richtig machen will. Alle Gewohnheiten müssen passen. Alle Traditionen müssen eingehalten werden. Am Sabbat auf keinen Fall arbeiten. Am Sabbat nicht einmal das Öl zum Grab tragen, so wie es die Frauen hier gemacht haben. Ist ja auch alles richtig und ist ja auch nichts Verkehrtes dabei, oder? Aber wir merken bei den Frauen, sie sind an dem Eigentlichen vorbeigegangen. An das Eigentliche haben sie nicht gedacht. Sie rechneten nicht damit, dass dieser allmächtige Gott die Kraft hatte und die Macht hatte, in das Leben Jesu einzugreifen und ihn wieder aus den Toten zum Lebendigen zu befördern. Damit rechneten sie nicht. Und wie häufig ist das auch so in unserem Leben, dass wir mit allem beschäftigt sind, was richtig ist. Alles muss gemacht werden. Auch in der Gemeinde oder privat, in der Familie und sonst so. Du gehst deiner Arbeit nach, deinem Alltag nach, alles ist gewohnheitsmäßig. Aber wir rechnen nicht mehr dafür, dass es einen allmächtigen, großen Gott gibt, der auch in dein Leben eingreifen kann. Und wir rechnen nicht damit, dass unser Leben hier auf dieser Welt beschränkt ist, dass wir einmal in der Ewigkeit sein werden und dass wir hier unser Leben gestalten können, aber für die Ewigkeit. Alles das, was wir hier investieren in das Reich Gottes, ist für die Ewigkeit. Dass wir einmal auferstehen werden. Wir reden vielleicht oft davon. Wir glauben daran, dass es eine Auferstehung gibt. Aber wenn wir in unser alltägliches Leben hineinschauen, dann merken wir, das ist nicht unbedingt präsent in unserem Leben. Da gibt es so viele Herausforderungen, da gibt es so viele Schwierigkeiten, die wir bewältigen müssen, so viele Nöte, die wir in unserem Leben haben, so viele Dinge, die wir nicht erwartet haben. Und in den wenigsten dieser Fälle rechnen wir damit, dass der allmächtige Gott über allem steht und dass das nur Kleinigkeiten sind im Vergleich zu dem, was wir einmal in der Herrlichkeit erwarten werden. Oder sind wir vielleicht wie diese enttäuschten Emmaus-Jünger, die dann nach Hause gehen und sagen, ach, mit diesem Jesus, es hat einfach nicht hingehauen. Der hat zwar viel gesagt, aber lassen wir es, wir gehen nach Hause. Ich weiß nicht, ob das so genau passiert ist, aber ich kann mir das gut so vorstellen. Man ist enttäuscht. Warum? Weil Jesus in meinem Leben nicht das getan hatte, was ich wollte. Ich wäre doch so gern gesund, aber Jesus hat es mir nicht gegeben. Ich wäre doch so gerne reich, Jesus hat das mir nicht gegeben. Ich würde doch so gerne meine Beziehungen verbessert haben, aber Jesus schenkt mir das nicht. Ich bin in die Gemeinde gegangen und die haben mich nicht so empfangen, wie ich das wollte. Merken wir? In unserem Alltag kommt Enttäuschung, weil unsere Erwartungen nicht erfüllt wurden. Das waren die Emmaus-Jünger. Kein Wort, kein Gedanke von einer Ewigkeit. Von einer Auferstehung, die in der Zukunft kommen wird. Dass unser Leben nicht nur auf diesseits orientiert ist. Ja, sicherlich müssen wir hier leben. Sicherlich müssen wir unser Leben bewältigen auf dieser Welt. Aber das ist hier nicht alles. Durch die Auferstehung Jesu Christi will er uns deutlich machen, alle, die an ihn glauben, werden mit ihm mit auferstehen und eine Ewigkeit bei ihm verbringen. Wir kennen die Korintherbriefe. Sie haben auch immer wieder gefragt, so, was ist denn jetzt? Jesus hat versprochen, dass er wiederkommt, aber er kommt ja nicht. Und unsere Leute sterben einer nach dem anderen weg in der Gemeinde und Jesus ist nicht da. Werden wir ewig tot sein? Die gleichen Fragen, die wir auch heute haben, hatten die Korinther damals auch gehabt. Immer wieder auf das Diesseits orientiert, auf das, was unser Leben hier betrifft. Gott möchte, und ich glaube auch durch diese drei Begegnungen, will Gott uns deutlich machen, will Jesus uns deutlich machen, es geht nicht nur um dieses Leben, sondern es geht um die Ewigkeit. Und deswegen feiern die Christen dieses Osterfest, diese Auferstehung. In vielen Ländern wird das noch viel freudiger und viel, sage ich mal, mit viel mehr drumherum gefeiert, weil es einfach wirklich ein freudiges Ereignis ist. Nicht das Sterben am Kreuz, sondern die Auferstehung ist der Höhepunkt all dessen, was Christus getan hat für uns. Wenn er gestorben wäre für unsere Sünden und nicht auferstanden wäre, sagt Paulus, dann hätte das keinen Sinn gehabt. Dann hätte das keine Wirkung gehabt für unsere Erlösung. Deswegen ist die Auferstehung das eigentliche Ereignis in unserem Glaubensleben. Und das darf auch unseren Alltag prägen. Keine Erwartungen zu haben auf diesseits, sondern unsere Erwartungen dürfen wir ins Jenseits stellen. Da im Himmel wird Gott alles schenken, was wir brauchen. Da wird er unsere Tränen abwischen. Da werden wir einen Körper haben, der nicht mehr krank sein wird. Da werden wir Beziehungen haben, die vollkommen sind. Da werden wir auf Christus schauen, ihn tatsächlich so sehen, wie er wirklich ist und nicht nur verschwommen irgendwie in einer Vorstellung, die wir uns selbst gemacht haben. Da wird Vollkommenheit sein und nicht auf dieser Welt. Da werden wir alles haben. Wir werden auf goldenen Straßen fahren. Ich hoffe nicht, dass sie tatsächlich aus Gold sind, sondern auch noch viel besser als Gold, weil Gold etwas Materielles ist, auf diesseits bezogen. Da wird es noch schöner sein. Aber die Hoffnung, die Orientierung in unserem Leben ist aufs Jenseits und nicht auf diese Welt. Und dann, die letzte Gruppe sind die orientierungslosen Jünger. Es waren Jünger Jesu, die Jesus berufen hatte. Und trotzdem herrscht Angst und Furcht, als Jesus plötzlich da ist, weil man damit nicht rechnet. Man ist nur auf sich und auf das fixiert. Was kommt denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Was soll man denn jetzt machen? Deswegen orientierungslos. Und das geschieht dann, gerade bei den Jüngern, wenn man die Jesu-Worte einfach vergisst, sie nicht ernst nimmt. Auch die Prophezeiungen und Aussagen des Alten Testaments einfach nicht gegenwärtig ist, sondern nur unser Leben, in dem wir uns gerade befinden, in unseren Köpfen da ist. Aber das, was die Bibel sagt über das, was kommt, was mit uns passieren wird, ist nicht so unbedingt in unserem Alltag da. Und das ist die Konsequenz für uns. Lasst uns ein Leben führen. Rechnen wir damit, dass wir hier nicht ewig bleiben. Das wirkt sich in allen unseren Lebenslagen aus. Wir sind nicht für diese Welt bestimmt, sondern für die Ewigkeit. Nehmen wir die Aussagen der Bibel, auch des Alten Testamentes, ernst über die Zukunft. Wörtlich nehmen, dass wir tatsächlich errettet sein werden, dass wir tatsächlich bei Gott sein werden. Und ich sage das deswegen ganz bewusst, weil die Meinungen in unserer Welt immer mehr werden, dass die Auferstehung nur eine Erfindung ist der Jünger, so wie aus damals auch die Pharisäer gesagt haben. Das ist nur symbolisch zu verstehen. Das ist nur einfach ein Bild dafür, dass immer wieder in unserem Leben Neues entstehen wird. Und da, wo Schwierigkeiten da sind, irgendwann werden sie vorbei sein und dann wird wieder alles gut sein. Nein, das ist nicht damit gemeint, sondern mit der Auferstehung ist tatsächlich gemeint, dass Jesus uns auferwecken wird und dass wir tatsächlich einen anderen Körper haben werden und bei Gott sein werden. Eine Ewigkeit bei ihm verbringen. Weit, weit viel mehr als das, was wir auf dieser Welt an Reichtümer, Gütern, guten Beziehungen und alles, was wir so haben können, haben können. Haben wir keine Angst, so wie die Jünger es hatten, vor der Erscheinung mit Jesus, vor der Begegnung mit Jesus, vor dem Übernatürlichen, und Jesus in der Zukunft, alles das, was mit Jesus in Verbindung steht, wird übernatürlich sein. Du wirst damit nicht rechnen, weil es nicht den typischen Naturgesetzen entsprechen wird. Er wird einfach erscheinen. Es wird eine Entrückung geben, ein etwas Übernatürlichen. Rechnet jemand damit, dass Jesus wiederkommt und uns in den Himmel holen wird? Ist das fest in deinem Denken da? In deinem Alltag, wenn dir Dinge begegnen, die dir nicht angenehm sind, rechnest du damit, dass es eine Auferweckung geben wird, dass wir einmal völlig anders da sein werden und dass wir Gott begegnen werden? Wenn Jesus gleich wiederkommt, keiner kann sagen, dass das nicht so passieren wird, ne? Passieren kann. Was empfindest du dann? Was würdest du dann empfinden? Versuch mal drüber nachzudenken. Wenn Jesus gleich kommt, vielleicht schaffen wir es nicht, einmal hier aus dem Saal zu gehen. Was empfindest du? Oh, der Braten steht ja noch im Ofen. Oder oh, da habe ich noch jemanden, den habe ich noch lange nicht mehr gesehen, den würde ich noch gerne besucht haben. Ich weiß, ich übertreibe etwas, das ist nicht die Wirklichkeit vielleicht. Aber so ein bisschen im Ansatz kann ich mir vorstellen, dass bei uns etwas da ist. Gerade wir in der westlichen Welt, wo wir so viel Gutes haben, so viel Gutes genießen. Ich erlebe das immer wieder, wenn man mit Christen spricht aus der dritten Welt, die tatsächlich in Armut leben. Sie haben eine viel größere Naherwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Warum? Sie haben ja nichts zu verlieren auf dieser Welt. Und es ist manchmal vielleicht leichter für das Jenseits zu leben, weil du nichts mehr hast auf dieser Welt. Nur noch vielleicht, nicht bei allen, bei vielen, Knast, Verfolgung und Schwierigkeiten, weil sie ihren Glauben ablehnen. Bei ihnen ist die Erwartung, Jesus, komm bald. Vielleicht viel höher als bei uns, die wir im Westen hier leben und so vieles genießen können. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Aussage Jesu, das, was wir hier in diesem Kapitel lesen, auch gerade für uns Westler gilt. Dass wir uns neu besinnen auf die Ewigkeit. Dass wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Dass wir erwarten, dass wir auferstehen werden und mit ihm einmal leben werden. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, der kann mit dem, was ich gerade gesagt habe, hier aus dem 21. Kapitel nicht so viel anfangen. Auch mit dieser Aussage, dass wir auferstehen werden, dass Jesus wiederkommen wird, auf einer übernatürlichen Weise und uns in den Himmel nehmen wird und alle, die nicht an Jesus glauben, tatsächlich hierbleiben werden zunächst. Vielleicht kannst du damit nichts anfangen. Aber beschäftige dich doch, denk mal drüber nach, leg mal alle Vorbehalte, Vorurteile über den Glauben einfach zur Seite. Lass dich mal auf Jesus ein. Glaub dem, was Jesus sagt und nimm Jesus als deinen persönlichen Retter an. Denn dann gehörst du zu dieser Gruppe, die tatsächlich auch diese Naherwartung haben kann. Jesus kommt bald wieder und ich werde bei ihm sein. Gott segne uns dabei. Amen.